What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Creatives, dem Spin-off von What's Next Agencies mit der wunderbaren Bärbel Unkrich von Campaign Germany. Freue mich drauf, ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir eine gemeinsame Folge machen und heute wird's direkt ehrlich, denn wir haben eine Frau zu Gast, also nicht, dass es beim anderen nicht ehrlich gewesen wäre, aber es wird direkt und ehrlich, denn wir haben eine Frau zu Gast, die nicht nur einer der spannendsten Kreativköpfe des Landes ist, sondern auch den Mut hat, die unbequemen Fragen zu stellen oder auch die unbequemen Wahrheiten auszusprechen. Dora Osinde, Chief Creative Officer bei Ogilvy Germany. Dora steht für klare Haltung, klare Worte und echten Veränderungswillen, gerade auch mit Blick auf Creative Leadership. Mit ihr sprechen wir darüber, warum Agenturen für so viele junge Kreative an Relevanz verlieren und was sich da ganz dringend ändern muss, Stichwort Leadership, aber vielleicht auch die Rahmenbedingungen, die Agenturen dann so geben können oder auch nicht. Wir diskutieren, wie das kreative Profil im Zeitalter von Gen AI aussieht. Was machen denn eigentlich Kreativdirektoren irgendwann? Wie werden sie überhaupt noch Kreativdirektoren? Und was genau muss man eigentlich noch lernen für irgendwas, von dem man gar nicht weiß, wie das Produkt später aussehen wird? Deswegen auch nochmal ein guter Punkt, wie sieht das kreative Produkt der Zukunft aus? Und last but not least, auch ein super spannendes Thema, Doras Blick auf den ADC und wie er ausfällt, vielleicht auch mit Blick passend jetzt zum aktuellen Start der Awards-Saison. Dora, herzlich willkommen. Lange Rede, hoffentlich trotzdem ein bisschen Sinn. Wir freuen uns riesig, dass du da bist und unser Gast heute bist. Na klar, das liegt jetzt total in unseren Händen, aber ich würde sagen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Unter What's Next Agencies haben wir es ja schon mal hinbekommen, auch wenn das schon wieder, ich glaube mal, mindestens 2,5 Jahre zurückliegt. Seitdem hat sich ja viel getan und jetzt haben wir ja auch noch die Investigativ-Kreativjournalistin Bärbel mit am Start. Die wird auch noch jede Menge Neues mit rausgeben.
Ja, ich springe mal schnell rein und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich, dass wir die zweite Folge jetzt machen von unserem What's Next Creative Podcast. Und ja, Dora, wir starten jetzt mal direkt in die Frage-Antwort-Runde und ich bin schon sehr gespannt, was du zu unseren Fragen zu sagen hast. Du hast kürzlich gesagt, für junge Kreative gibt es gar keinen Grund mehr, sich einer Agentur anzuschließen. Was müssten Agenturen denn anbieten, um das zu ändern?
Ja, das habe ich gesagt und natürlich habe ich das absichtlich ein bisschen scharf gesagt, um vielleicht auch den ein oder anderen, die ein oder andere ein bisschen wach zu rütteln, so in Sachen Leadership und wie macht man eigentlich eine Agentur oder wie baut man eine Agentur oder kriegt sie future ready. Wenn ich sage, es gibt keinen Grund mehr für junge Kreative, sich einer Agentur anzuschließen, dann hat das tatsächlich auch schon ein bisschen mit AI zu tun. Und zwar dem Umstand, dass ich mich irgendwie zu zweit, zu dritt zusammentun kann. Ne? Ich kann die Maschine bitten, mir so ein bisschen das Backend zu machen und die Busy-Arbeit zu machen und viele Dinge abzunehmen, die sonst jemand anders vielleicht machen müsste. Und plötzlich kann ich antreten und kann mit Kundinnen zu tun haben und kann irgendwie an den Start gehen. Und ich glaube, das ist eine ernsthafte Gefahr für mittelgroße, große Agenturen, vielleicht auch schon für kleine. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Atmosphäre ist in Agenturen. Und das hat viel damit zu tun, wie es ist, in Agenturen zu arbeiten. Und das sind so für mich die zwei Punkte, an denen man angreifen muss. Das eine ist so ein bisschen, ich nenne es mal Care und Culture und Community. Wie sind wir miteinander? Das ist was, was ich als große Agentur tatsächlich bieten kann. Die Gruppe ist dann größer als ich und meine Kreativpartnerinnen oder irgendwie ich und meine zwei Leute, mit denen ich das mache. Ich kann Access kriegen zu tollen internationalen Projekten. Ich kann Access kriegen zu tollen Menschen, die ich vielleicht so nie kennengelernt hatte oder KundInnen, die ich vorher irgendwie so nie bekommen hätte. Und das andere Thema ist tatsächlich Backend, Infrastruktur, solche Sachen. Also der Single-Minded Genius, der vielleicht ein fantastischer Art Director ist, aber im Leben sich nicht mit Büromiete, Internetanschluss und Steuern auseinandersetzen will, der profitiert natürlich, dass du dann wiederum für diese Themen Expertinnen hast, mit denen du dir eben dann das Leben einfacher gegenseitig machst. Und in diesen zwei Dingen ist was drin, wo man, glaube ich, als Agentur gucken muss, dass man das gut anbietet, damit junge Leute Bock haben, mit uns zu arbeiten.
Geht's noch ein bisschen konkreter? Was machst du konkret in deiner Agentur, damit sie attraktiv ist für junge Talente?
Also tatsächlich gebe ich mir große Mühe, dass es angenehm ist, mit mir zu arbeiten. Ich glaube, das ist einer der Haupthebel, warum junge Leute sagen, da habe ich Bock drauf oder da habe ich keinen Bock drauf. ich glaube, die merken, dass sie als Kreative schon irgendwie mittlerweile die Wahl haben, wo will ich hin? Und wir werden auch gemessen an, wie angenehm ist es eigentlich mit meinen CDs, ECDs und darüber. Und ich versuche in erster Linie erstmal selber das Beispiel zu sein für ein angenehmes Arbeitsklima. Das sind Dinge wie, du kannst mir auch eine unfertige Arbeit zeigen und du weißt, es wird ein angenehmes Gespräch. Das sind Dinge wie, nee, ist voll okay, wenn du dieses Wochenende nicht kannst, weil das ist unser Business-Problem und nicht dein Freizeitproblem, wie wir diesen Pitch jetzt zu Ende kriegen. Und da sind so, glaube ich, Kleinigkeiten, die sich aber am Ende dann summieren in so einer Arbeitsexperience.
Glaubst du, Dora, weil das finde ich super spannend und dass du sagst, eigentlich ist Gen I so der Trigger, dass sich viele überlegen, hey, mir wird so viel abgenommen, was ich normalerweise von so einem riesigen Backend auch zu erwarten habe an Support. Das kann ich jetzt auch alleine. Ne? Und gleichzeitig hast du ja die drei Cs waren es, glaube ich, genannt. Ne? Culture, Community, dritte?
Care,
genau. Mhm. Dass du sagst, das finden die da. Hättest du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren schlechter geworden ist um die drei Cs und auch so um das Thema Leadership? Also haben wir vielleicht auch gemeinsam, kann man sich auch selbst an die Nase fassen, reflektiere ich auch immer auch für mich, ne, zu sehr auf dieses, okay, es sind volatile Zeiten, es ist sau anstrengend, Budgets sind nicht safe, 30 Agenturen stürzen sich natürlich kostenlos auf einen und denselben Pitch. Ja. Das heißt irgendwie, die See ist rougher geworden und ein Stück weit führt das ja manchmal, das ist ja auch sehr menschlich dazu, dass man plötzlich einfach sagt, okay, wir haben Druck, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dabei vergisst, dass es eigentlich darum geht, dass die Menschen auf dem Weg Spaß daran haben, weil nur dann eigentlich coole Ergebnisse stattfinden. Also hast du gemerkt, dass die letzten Jahre was mit uns gemacht haben in Agenturen, auch mit den Talenten?
Also ich glaube, genau das, was du beschreibst, ne? Wir haben das alle gespürt und natürlich spürt das jeder und jede in der Agentur bis zur Praktikantin, die jetzt gerade mal irgendwie, hatte gerade zwei Schülerpraktikanten, bis zum Praktikanten, der nur zwei Wochen dabei ist. So, man fühlt, die Pressure is on, es gibt finanziellen Druck. Und ich glaube aber auch in der Phase, wo man eben vielleicht mal nicht garantieren kann, dass du dein Wochenende hast. Und auch in einer Phase, wo man vielleicht mal aus Versehen ein bisschen raueren Ton hatte, weil es gerade sau stressig ist. Ich glaube, in diesen Phasen ist Care und Community noch mal wichtiger, zwischendrin einzuchecken, wie geht's dir? Ist alles okay? Kann ich was für dich tun? Brauchst du meine Hilfe? Also ich sehe da Situationen vielleicht auch mit Leuten, die schon ein bisschen länger bei Ogilvy sind und vielleicht noch ganz andere CCOs gewohnt sind. Die ersten paar Mal, wo ich jemanden gefragt habe, brauchst du meine Hilfe? Kann ich was für dich tun? Die Leute waren ein bisschen überrascht bis überfordert.
Das was will sie so jetzt von mir? Ist das eine Fangfrage?
Bekommen, so, ne? Also das, aber ja, na klar, in diesen Zeiten sind auch mal schwierige Phasen, aber das ist ja dann, was uns da durchträgt, dass wir miteinander was machen, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist und größer ist als nur Geld verdienen. Ich glaube, das ist, wo du dann dranbleiben kannst und sagen kannst, okay, ich gehe jetzt mit dir durch diesen schwierigen Pitch oder durch diese finanziell schwierige Phase. Und in Sachen Leadership, also ich denke, ihr beobachtet das Gleiche wie ich in Deutschland. Da sehe ich jetzt nicht so viel Bewegung, oder? Also da sind auf jeden Fall hier und da ähnliche Gesichter noch am Start.
Bewegung schon, aber vielleicht so innerhalb der Branche. Wir hatten es gerade davon, dass sich gerade sehr viel bewegt, aber es ist so eher so ein Bäumchen wechsle dich als Befruchtung von außen, würde ich sagen. Ne?
Ja. Aber das ist eine super Gelegenheit. Eigentlich haben wir das Thema Diversity für später irgendwie geplant. Aber gerade wo du jetzt sagst, Leadership, da ist wenig Bewegung. Ich glaube, man kann zumindest mal so einmal reinpicken in den Themenaspekt, weil auch der hat ja mit diverser Leadership zu tun. Wie siehst du das? Ne? Also es gibt ja immer wieder Erhebungen, wie divers ist wirklich die Agenturbranche. Was ist dein Eindruck? Also hat sich in den letzten Jahren genug getan an der Stelle?
Ich würde sagen, ich beobachte gerade so ein paar Highlights und Lowlights. Mein persönliches Highlight jetzt so aus den letzten 2-3 Wochen waren die Cannes Young Lions. Ich glaube, das war vor 2 Wochen, da war ich damit in der Jury. Und die Teams, die da angetreten sind, also Young Lions, man darf, glaube ich, bis 30 ist, glaube ich, der Cut-Off, da darf man dann noch antreten. Es geht darum, innerhalb von einem Tag eine Kreativaufgabe zu bewältigen, die ein echter Kunde gibt. Und das beste Team wird dann quasi als deutsches Team nach Cannes geschickt, die dann in einem ähnlichen Wettbewerb da wieder für das Land antreten. Die Teams, die da angetreten sind, haben mir eine Hoffnung gegeben für die Branche. Der Spirit war gut, die Energy war gut und die Diversität war gut. Ich habe da eine gut gemischte Gruppe gesehen an Backgrounds, an auch Präferenzen, so was sie kreativ machen, und auch an Persönlichkeiten. Ich glaube, so 30 und drunter ist wahrscheinlich alles okay. Und das heißt für mich jetzt erstmal, vielleicht wird auch alles okay. So. Und wenn wir dann aber eher in Richtung Lowlights gucken, wie funktionieren die Geschäftsführungen deutscher Agenturen? Wie sieht's da so aus? Jetzt hier unter uns dreien könnten wir wahrscheinlich miteinander mit Vornamen und Handynummer sagen, wer sitzt denn so in deutschen Geschäftsführungen als Frauen oder als nicht weiße Personen oder als Menschen mit Migrationshintergrund, whatever it may be, die würden wir hier zusammen miteinander aufsagen können. Und das ist ein Problem in einem Land, was so viele Agenturen hat. There's an issue there. Und ich glaube, jetzt auch die von uns, die in den großen Netzwerkagenturen unterwegs sind, ich denke, was da in den USA passiert, wird irgendwie dann auch einen Impact auf uns haben.
Spürt ihr das denn jetzt schon, das Streichen dieser Diversity-Initiativen? Ich meine, WPP hat das in den USA auch gemacht. Was merkt ihr das?
Also, so wie ich WPP und das Diversity-Thema verstehe, ne, also so wie die Kommunikation auch nach innen war, was sie erstmal gestrichen haben, ist der Bereich im Jahresbericht von WPP. Was nicht bei uns angekommen ist, ist jetzt irgendwie, dass jemand Geld gestrichen hätte für unsere Diversity-Initiative in Deutschland. Oder hey, ihr wollt einen Speaker buchen zu einem Thema oder ihr wollt hier ein Training anbieten. Das können wir nach wie vor tun, wenn wir das wollen. Da ist jetzt niemand, der sagt, nee, das machen wir alles nicht mehr. Von daher, das spüren wir erstmal nicht. Jetzt bin ich aber mal absichtlich sehr kritisch, auch wenn bestimmt meine Kolleginnen und meine PartnerInnen in der Geschäftsführung das nicht so super finden, dass ich das jetzt sage. Wir sind als Ogilvy gerade durch eine Strategic Partnership mit Think gegangen. Ihr habt das Foto gesehen, was dazu in der Presse war. Ihr habt gelesen, wer dieses Deutschlandboard ist. Okay, so, ich glaube, da hat London ein Statement gemacht.
Ja, es könnte also noch mehr passieren, findest du, in Deutschland?
Wir leben in einem Land, das sich über die nächsten 10, 15 Jahre auf eine Bevölkerung mit 40% Migrationshintergrund bewegt. Wir leben in einem Land mit einer unglaublich niedrigen Geburtenrate auch. Das heißt, wir sind auch total angewiesen auf Menschen, die nach Deutschland ziehen und hier arbeiten wollen und aber auch hier leben und konsumieren. Wir machen Werbung für diese Menschen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir es nicht schaffen, irgendwie ungefähr so auf dieser Ratio Männer, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen und was auch, alle möglichen Spielarten. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir es nicht schaffen, das abzubilden.
Du hast eben gesagt, Dora, deine PartnerInnen werden jetzt vielleicht eben mit den Augen rollen oder so. Das ist ein super Stichwort. Auch WPP, Bärbel hat es eben gesagt, ein Stichwort Network. Also du bist ja selbst noch jung, bist durch Netflix und dann irgendwie Granny auch sehr international und social und entertaining auch geprägt. An wie vielen Momenten hast du es mal bereut, in einem Network Kreativchefin zu sein?
Boah, da packst du mich jetzt so ein bisschen, da piekst du mich jetzt ein bisschen an einer schwierigen Stelle. Ne? Also die Vorteile, die ich vorhin aufgezählt habe, wenn es so um die Frage geht, was kann eine Agentur bieten? Ne? Der Access zu globalen Themen, der Access für mich persönlich, was ich besonders spannend finde, ist so der Access auch zu internationalen KollegInnen, wenn man mal in der großen Runde zusammenkommt und sich unterhalten kann mit einem Kreativen aus Indien, der so lange schon im Game ist, was der für Geschichten zu erzählen hat, ist unfassbar. Oder irgendwie sich mit dem Team aus Südafrika zusammenzusetzen und irgendwie zu brainstormen, das sind Dinge, die sind fantastisch und das ist was ein Netzwerk eben auf einer Scale bieten kann. Das kann eine kleine deutsche inhabergeführte Agentur vielleicht nicht so sehr. Und auf der anderen Seite, Netflix und auch Granny hatten gemeinsam, dass es um Geschwindigkeit ging und schnelles Entscheidungen treffen. Und das ist was, wo natürlich die Netzwerkagentur leider nicht immer so sich verhält, wie ich es mag. So würde ich es vielleicht sagen, wie es mir meiner Persönlichkeit liegt. So.
Naja, und da beziehst du dich ja wahrscheinlich eher nicht so sehr auf den kreativen Prozess, weil nicht zuletzt getrieben durch Social First denke, die du ja auch stark da reinbringst, da muss alles schnell gehen. Ich glaube, das ist dann eher akzeptiert, weil da ist klar, dass es ums kreative Produkt geht, aber du meinst wahrscheinlich eher Strukturen, Entscheidungen, genau. Leadership, Personalentwicklung, Gehaltserhöhung.
Genau,
diese Dinge. Wir jetzt eine Unit für TikTok oder nicht? Ne? Also genau all diese so. Dinge, wo man normalerweise sagt, ey, lass uns die Opportunität beim Shop ergreifen und einfach mal loslegen und gucken, was passiert. Dieses Entrepreneurship gibt es wahrscheinlich zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Also es gibt schon, wenn du
weißt, genau. Der Spirit ist da, aber die Geschwindigkeit ist absolut eine andere, als wenn man irgendwie untereinander als InhaberInnen sagt, ey, finden wir das eine gute Idee? Ja, können wir es uns leisten? Ja, okay, dann let's go. Mhm. Der Weg ist einfach ein bisschen länger.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht nochmal eine Frage, so unter dem Motto auch Creative Leadership oder warum sollten eigentlich junge Talente heute sich noch in Agenturen verirren? So kann man es ja schon sagen, weil der Weg ist ja eigentlich null geebnet in Agenturen. Ist das überhaupt realistisch, wenn du dich jetzt heute als Dreier-Collective selbstständig machst, dass du an spannende Kunden kommst? Also wie hoch ist die Eintrittsbarriere noch? Weil klar, Gen AI hilft. Aber am Ende ist der Zugang zu EntscheiderInnen halt immer noch sehr geframed.
Ja, ich glaube, da gibt's auch so verschiedene Use Cases, verschiedene Varianten. Was wir schon auch sehen, und das merken wir ja auch alle in dem Preissqueeze, den wir alle erleben, KundInnen fragen sich schon, okay, für was bezahle ich denn hier jetzt? Und kriegen, glaube ich, mittlerweile auch manchmal vielleicht ein bisschen schräge Gefühle, wenn man da zu 12 aufschlägt im Briefing oder irgendwie im Pitch-Prozess. Und die ja jetzt auch gezwungen sind, sich so ein bisschen zu fragen, ah, okay, für was bezahle ich denn hier eigentlich alles? Was ist denn das ja alles für Overhead? Wer sind denn diese ganzen Account-Managerinnen hier im Termin? Reicht nicht eine Person dafür? So, ne? Das sind ja auch Fragen, die wir mittlerweile gestellt bekommen. Das heißt, ich glaube, es gibt schon eine Welt, wo auch größere KundInnen und irgendwie auch globale KundInnen Bock haben auf Independent-Läden, kleinere Läden, und vielleicht auch manchmal für Themen eben dieses Dreierkollektiv probieren. Ich glaube, es ist ein totaler Sweet Spot für so diese 40, 50 Mann-Läden. Ich glaube, da geht gerade viel. Ich glaube, da kann man gerade wirklich an coole Projekte kommen. Und gleichzeitig, das stimmt natürlich auch, ich nehme jetzt ein Beispiel aus unserer Welt, wenn du ein Coca-Cola bist und du brauchst Services tatsächlich, in unserem Fall jetzt von Consulting über klassisches Advertising, über Social bis PR, ja, und du brauchst es über, weiß ich nicht, 13 Märkte. Natürlich macht es Sinn, das bei einem Netzwerk abzurufen. Und natürlich kannst du das als Dreierkollektiv nicht liefern. Mhm.
Aber vielleicht kannst du die Rolle des kreativen Challengers einnehmen, ne? Also wenn du das Containerschiff hast und gebucht hast, irgendwie mit der vollen Integration aller Prozesse, aller Marketingdisziplinen, dann zu sagen, ganz bewusst ein schnelles Beiboot, was keinen Overhead hat, was aber einfach nur ein bisschen freier und radikaler kreativ denken kann, ne?
Ja, ich würde jetzt gerne wieder von der Zukunft der Agenturen zur Zukunft der Kreation zurückswitchen. Und wir haben ja, du hast ja Gen AI schon jetzt an zwei Stellen angeteasert, dann lass uns doch mal ein bisschen da noch einen kleinen Deep Dive machen. Dora, was würdest du denn sagen, was ändert sich vor dem Hintergrund von Gen AI mit dem Blick auf das Profil und die kreative Ausbildung?
Ja, meine edgy These ist, jeder und jede ist Creative Director ab jetzt. Jeder kann sich jetzt eine AI aussuchen und dann damit Texte machen, Bilder machen, Video machen, Präsentationen sich erstellen lassen. Das heißt, ich glaube, der Skill, den man pflegen muss und den man kultivieren muss und den man lernen muss, ist kuratieren, ist aussuchen, ist das Bewerten von Ideen, ist ich sehe, was die Maschine mir gibt, aber ist es gute Copy? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ehrlich gesagt, in vielen Fällen ja nicht. Ich glaube, das ist ein Skillset, was man schärfen muss. Und ich hoffe, das ist was, was man dann eben irgendwie in den entsprechenden Ausbildungen oder im Tagesgeschäft dann auch lernt. Es verkürzt den einen oder anderen Weg, aber das Auge für gute Kreation, Taste, so, was bewegt wirklich was? Was ist wirklich gut? Ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger als Skill. Und ich glaube, das ist was, was wir, glaube ich, auch unseren JuniorInnen mitgeben können und vielleicht auch schneller mitgeben können, als sie vielleicht in einem traditionelleren Modell zum Zug gekommen wären. Und was ich auch glaube, ist, gute Kreation ist in Zukunft persönlich. Ich glaube, die Maschine macht alles, was Busy Work ist. Die Maschine ist dein bester Freund und das passiert ja jetzt schon, das ist auch die letzten Jahre so passiert, ne? Du brauchst 23 Abformate, ja, okay, super, natürlich kann die Maschine das übernehmen. Dein Newsletter soll personalisiert sein, ja, natürlich, super, die Maschine kann das übernehmen. Die Experience mit der Brand, dass du wirklich was fühlst und es auch rüberkommt, dass es hier irgendwie was zu fühlen gibt, ich glaube, das wird wertvoller.
Ich würde gerne nochmal auf das Kuratieren zurückkommen, das sagen ja auch ganz viele. Ich frage mich nur, wie lernst du denn das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, wenn du es gar nicht mehr selbst machst, deinen Text weil das oder dein Bild, weil das die Maschine macht?
Ich glaube, das ist ein Volume-Game und ich glaube, das ist ein Ausprobieren- und Testing-Game. Das ist einer der Gründe, warum ich so eine große Liebe für Social Creatives habe, weil die so viel Zeit an der Front verbringen, so nenne ich es immer. Du machst deinen Post fertig, der geht raus und nach 2-3 Minuten weißt du, ist es gut oder ist es schlecht. Da Leute kommentieren und du weißt sofort, ach, das war jetzt nicht so irgendwie, das kommt jetzt hier nicht so gut an, lauter negative Kommentare oder, oh, das Ding geht durch die Decke, habe ich gar nicht erwartet. Und ich glaube, wenn du das machst, vor allen Dingen in so einem Volume, in dem es viele Social Media ManagerInnen und Social Kreative machen, ne, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Posts die Woche, du kriegst irgendwann eine gute Pattern Recognition, würde ich es nennen, für was ist gute Kreation. Das ist so eine Mischung aus, ich lerne das Handwerk und habe dann aber mit der Zeit entwickle ich auch eine Intuition, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist für alle jetzt so über die Zeit und die nächsten Jahre, das ist, glaube ich, die Kompetenz, die wir entwickeln. Wir werden viel mehr Kreationen sehen und wir werden schnell rausfinden, ob sie funktioniert oder nicht. Und ich glaube, wer da fit ist und dranbleibt und bereit ist auch zu lernen und zu akzeptieren, was auch die Audiences uns als Feedback geben, kann da zügig richtig gut drin werden.
Aber bei einem TV-Spot beispielsweise kriege ich das nicht so schnell raus, ob das jetzt richtig gut ist oder nicht. Oder ist das deiner Meinung nach ein aussterbendes Medium?
Also
ein tiefes Seufzer von Dora an der Stelle.
Ja, weil ich habe mixed feelings dazu. Also ich glaube auch einen TV-Spot musst du nicht mehr auf dem alten Weg herstellen im Sinne von wir machen und dann drehen wir 5 Runden zusammen und dann schicken wir das ins Testing und dann drehen wir nochmal 2 Runden, dann schicken wir das nochmal ins Testing und dann denken wir sind ready und dann geht das Ding live und dann erfahren wir vielleicht mit ein bisschen Glück ein paar Monate später, wie das Ding gelaufen ist. Da haben wir aber schon 500.000 Euro ausgegeben. Das ist völlig wahnsinnig für mich an diesem System. Da gibt's, glaube ich, eine Welt, wo ich viel eher tatsächlich in Social und digital mal ein bisschen probieren und testen kann und viel eher auch High-Volume-Feedback kriegen kann, was funktioniert und dann vielleicht da aus den Gewinnern mich entscheide, die TV-Kampagne zu machen und da irgendwie die besten Sachen rauszunehmen und dann TV zu machen. Ich weiß nicht, ob das Placement 20.15 Uhr auf einem großen Fernsehsender noch das Placement ist in Zukunft. Ich glaube aber, es gibt so viele so In-Between-Formate auf Streamern, auf Smart-TVs. Also ich glaube, das Format an sich wird es weitergeben. Das Format an sich erreicht auch, wenn man es richtig aussucht, okay noch Menschen. Ich glaube, so die klassische 20.15 Uhr-Schalte, die hat wahrscheinlich dann auch irgendwie ausgedient.
Du hast ja vorhin gesagt, nochmal zu diesem Gen-AI-Thema, ne, und der Frage, jeder oder anders um deiner These, jeder ist Creative Director, ne, es geht um das Sparring und die Arbeit mit dem Tool. Ich finde, also dann bin auch ich CD, ne, klar, also im Sinne von füttern, ausprobieren, immer wieder feintunen. Wie häufig ist es dir passiert, dass du halt wirklich was Originelles daraus bekommen hast? Ne? Weil das, let's face it, also da passieren dann Dinge und immer wieder werden Texte geschrieben und ich finde auch für so Sachen wie schreib mir meine Mail oder schreib mir jetzt eine Long Copy und mach das sauber. Das funktioniert alles. Ne? Also für Sachen, wo es jetzt nicht um so irre viel geht, finde ich, funktioniert das gut. Manchmal merkt man auch, man quält sich mit dem Teil und gibt immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann denkst du immer so, ich könnte den Satz jetzt auch einfach kurz selber aufschreiben.
Ja.
Und das ist ja ganz geil. Also das ist so, ich glaube auch, es gibt fast eine Sucht und es ist ja auch so eine These, vielleicht verlernen wir sogar diese Dinge zu tun und wer weiß, was das mit uns macht, weil es eigentlich total wichtig ist, selber darüber einmal nachzudenken, weil du ja nur aus dir selbst heraus und aus Erfahrung auch auf originelle und ungewöhnliche Konstellationen kommst.
Ja. Wie gut ist der Output? Also, ich glaube, der gängige Spruch im Internet ist shit in, shit out. Ja. Es hat dann, glaube ich, schon viel damit zu tun, wie wir die Maschine füttern. Aber was du sagst, ist total richtig. Die Maschine guckt nur in die Vergangenheit. Mhm. Die Maschine macht nichts Originelles. Die Maschine kann wirklich nur gucken, was war bis zu dem Zeitpunkt, wo eben irgendwie ihr Datensatz beginnt, bis da, wo er endet. Das ist die Information, die sie hat. Und dazu werfe ich irgendwie einen Prompt drauf und dann kriege ich da was zurück. Ich glaube, da wird es dann ein bisschen zur Haltungsfrage als Kreativer. Wo ist der Moment, wo ich sage, okay, nee, die Copy will ich jetzt wirklich selber schreiben. Oder, mhm. Okay, du hast mir jetzt hier 10 Beispiele gegeben, die sind alle Katastrophe, ich mach selber eine. Mhm. Versus, okay, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wo ich hin will, mein Messaging ist klar, meine Copy ist vielleicht klar. Und jetzt brauche ich aber eine gute Visualisierung, um das morgen meiner Kundin vorzustellen. Das ist für mich der perfekte Moment für AI, zu sagen, ey, ich brauche hier mal schnell irgendwie ein Scribble und muss nicht mehr selber losgehen, irgendwas shooten oder komme mit einer Zeichnung oder einer Illustration, kann dir tatsächlich morgen einen Videoclip zeigen, der gut verdeutlicht, was ich meine. Das ist ja auch ein schönes Kommunikationstool, was ja echt manchmal eine Schwierigkeit ist zwischen uns und Kundinnen, die vielleicht nicht selber kreative sind. Wie erkläre ich, was ich vorhabe zu tun, dass du es dir vorstellen kannst und sagen kannst, oh ja, das ist eine coole Idee, das machen wir. Ich glaube, da hilft das total. Aber alles andere ist echt so ein bisschen eine Haltungsfrage vielleicht auch, ne? Ob man dann doch lieber selber das macht.
Lass uns doch mal ganz konkret über coole Ideen sprechen. Du warst ja in diesem Jahr schon in ein paar Jurys. Also wir waren sogar zusammen in zweien beim Spotlight und dem DDA. Wenn unser Podcast erscheint, sind wir so kurz vor DDA und also dem Deutschen Digital Award und dem ADC. Lass uns mal sprechen, was du da so gesehen hast, wenn du das so Revue passieren lässt. Wie sieht's denn aus um den kreativen Status quo in Deutschland? Können wir uns da eher auf die Schulter klopfen oder ist es dieses Jahr ein schwieriges Jahr?
Ich glaube schon, dass man merkt, dass auch bei unseren Kundinnen die Kohle ein bisschen enger gesessen hat. Ich glaube, man merkt es schon auch so ein bisschen am Volumen der Arbeiten, die so zur Auswahl standen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es andere Jahre gab, also ne, Bauchgefühl, die Qualität irgendwie höher war. Und ich erinnere mich, dass wir uns schon alle in der DDA-Sitzung angeguckt haben und gesagt haben, oh, Mann, da hatten wir schon irgendwie bessere Jahre.
Fallen dir denn aktuelle Kampagnen ein, die du für zukunftsweisend erachtest? Ausnahmen von der Regel?
Ah, Dora hat sehr gefightet, ja.
Ich hatte so ein paar Favorites. Ganz kurz, könnt ihr gleich rausschneiden. Wenn wir sagen, ich darf nicht sagen, könnte ich jetzt trotzdem sagen, Rügenwalder fand ich cool oder? Klar. Ja, ne? Würden wir machen. Dann, eine Arbeit, wo wir tatsächlich viel diskutiert haben, wo ich ein brennendes Plädoyer für gehalten habe, war tatsächlich von der Rügenwalder Mühle ein Wurst-Promoter-Stunt, wo es darum ging, sich so ein bisschen in ein Taylor Swift-Konzert beziehungsweise die Promo und den Bastard drumrum reinzuhacken. Und die haben eine Wurst-Promoterin gesucht und alles, was du machen musst, das war halt, ich glaube, 3 Würstchen verkaufen und dafür konntest du halt kostenlos auf dieses Konzert gehen. Das Ding hatte wahnsinnig viel Buzz, die Fans haben es geliebt, es war ein cleverer Weg in diese ganze Taylor Swift Community und Kommunikation drumherum reinzugehen. Der Case war so schön albern und Pop, dass ich ihn richtig, richtig super fand und ich würde gerne mehr solche Sachen sehen, die so ein bisschen albern und Popkultur sind.
Ja, am Anfang des Jahres haben sich ja viele, das war übrigens schon letztes Jahr bei den Kreativtrends, so die Rückkehr des Humors gewünscht. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war das in Cannes so ein Riesenthema und dieses Jahr haben wieder alle gesagt, ja Humor, Humor, aber so richtig viel zu lachen, habe ich das Gefühl, haben wir ja irgendwie im Moment gar nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich umso wohltuender, wenn dann mal so ein Case, der mit so einer Leichtigkeit daherkommt, einfach irgendwie da ist.
Ja, das stimmt, ich erinnere mich, ne? Ich würde sagen, die letzten 2 Jahre war die Prediction, der Humor ist zurück und man kann wieder Humor machen und so. Obwohl ich nicht fand, dass man nicht vorher auch hätte Humor machen können. Aber du hast recht, ne? Es ist nicht so viel Lustiges dabei gewesen. Also im Sinne von haha lustig und auch nicht so viel Albernes. Und deswegen finde ich vielleicht auch den Wurstpromoter so gut. Ich finde schön, wenn eine Marke, die solide ist, eine Marke, die ein Standing hat, dahin geht, weil sie das Selbstvertrauen hat, dass sie auch mal albern machen kann und nichts Schlimmes passiert. Mhm. Es ist okay. Die Leute werden nicht aufhören, deine Wurst zu kaufen, bloß weil es vielleicht so albern war, dass sie es nicht verstehen oder nicht mitgehen. Für die Fans der Sache hat es funktioniert und das ist in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, da war ja auch das Mutige, ne? Es war das Erschließen einer doch für sie irgendwie neuen Zielgruppe, ne? Weil ansonsten, ich würde mal sagen, so bei uns als Use Case gekauft, aber bei den ganz Jungen ist Rügenwalder noch nicht so irgendwie top of the pops. Von daher war das auch einfach ein schlauer Weg, das irgendwie leichtfüßiger und ein bisschen alberner zu machen.
Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit der kreativen Performance von Ogilvy?
Also, das Jahr ist noch nicht rum. Es könnte noch viel passieren. Es könnte immer besser sein, ne? Man sitzt da so mittendrin und hat ja dann irgendwie auch so seine Pferde im Rennen. Es gab so ein, zwei Sachen, die ich persönlich natürlich super gut finde. Jetzt muss man sagen, vielleicht auch nicht so natürlich. Da sind ja Sachen, die Teams machen, ne? Wo ich jetzt auch nicht irgendwie selber involviert war im Entstehungsprozess. Wo ich so bei ein, zwei Sachen gehofft hätte, dass die besser performen dieses Jahr, weil ich die wirklich selber einfach richtig, richtig gut fand. Und ansonsten, wir warten mal ab, wie sich das Jahr entwickelt.
Verrätst du auch noch, welche das sind?
Ich liebe die Ansager. Das ist dieser Deutsche Bahn-Case mit Buschi, dem Fußballkommentator. Das Ding ist witzig, das Ding ist social. Da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr erhofft. Und das Ding hat auch richtig gut performt, hatte gute Ergebnisse in Social. Das ist so eins. Und dann gibt's noch einen anderen Case, der im Rennen ist, der aber tatsächlich im Moment, glaube ich, wirklich okay performt, so awardsmäßig. Das ist Europa verbinden. Das ist eine sehr simple Art Direction Idee eigentlich aus europäischen Flaggen, die sich dann eben die rote Farbe teilen, die dann wiederum den Streifen auf dem ICE symbolisiert, wie man quasi mit einer sehr simplen Art Direction Idee gut das Konzept von Europa verbinden irgendwie rüberbringen kann, was ich auch sehr current und notwendig finde, so als Botschaft. Das ist auch eine Arbeit, die ich ganz toll finde und ich glaube aber auch, die kommt sehr gut an.
Ich sage mal, gute Arbeiten resultieren ja häufig aus Inspirationen, die so gar nichts mit unserer Bubble zu tun haben, ne? Also man könnte ja denken, man muss sich nur richtig hart durch die ganzen Archive von Cannes und ADC arbeiten, dann weiß man, wie es läuft und dann orientiert man sich an dieser Art von Cases und schafft Cases, die hoffentlich irgendwie Nägel oder was weiß ich gewinnen. Mhm. Jetzt ist es ja so ein bisschen wie mit GenAI, was du vorhin gesagt hast, Dora, ne? So produziert man ja nur Dinge, die es schon gab. Also es hat eine gewisse Vorhersehbarkeit und gleichzeitig muss man höllisch aufpassen, dass man nichts reproduziert, was es irgendwie schon mal gab. Heißt, und das erinnert mich, Bärbel, an unsere Folge mit dem Sebastian Strasser, der irgendwie die Beichte ablegte. Er schaut gar keine anderen Werbefilme, weil er findet, dass es eigentlich nur kreative Ergüsse aus anderen Inspirationsbereichen sind. Und deswegen findet er da keine neue Inspiration. Und vielleicht nochmal so auch persönlich an dich gefragt, irgendwie, was sind so deine persönlichen Inspirationsfelder? Also wo du sagst, oh, das gibt mir, weiß ich nicht, Energie, neue Impulse, da komme ich auf ganz andere Gedanken. Oder was gibst du vielleicht auch im Sinne von Creative Leadership deinen Leuten mit, ne? Also, keine Ahnung, fahrt Bus, geht in Ausstellungen, guckt Netflix, was weiß ich. Also was machst du?
Ja. Also natürlich, wahrscheinlich ist keine Überraschung, große Liebe zu Entertainment und glaube schon, dass irgendwie Film und Fernsehen eine wahnsinnig gute Inspirationsquelle sind. Ich glaube auch immer eine gute Quelle für das Abgucken von Handwerk, ne? Wie ist das gemacht, so auf Craft-Level? Wie ist diese Szene geleuchtet? Was war hier die Idee? Was war hier vielleicht die Direction? Was ist vielleicht auch nur ein Snippet oder ein Angle, den ich irgendwie mitnehmen kann in meiner Arbeit? Ich glaube auch so in Sachen Storytelling, ne? Wie kann ich etwas erzählen? Finde ich, ist Entertainment irgendwie die beste Quelle. Und ich glaube ja auch, das wäre ja auch so ein bisschen mein Wunsch, ein bisschen mehr Branded Entertainment zu sehen in Deutschland. Ich glaube, das ist ja irgendwie auch, was sie tun, ne? Im Idealfall unterhalten wir ja auch mit dem, was wir machen. Das ist zumindest unsere Competition im Feed der Leute oder in der Abendgestaltung der Leute. So, das ist eins. Bin schon auch so ein Museumsgänger. Ich mag das. Ich höre auch viel Musik, gucke auch gerne Musikvideos. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man tolle Inspiration findet. Dann liebe ich so kleine Nischen-Influencer. So ein paar Leute mit so 10.000 Followern, die wahnsinnig geile Sachen machen. Und manchmal hat es gar nichts großartig mit irgendwie viel Craft zu tun oder dass die tolle VideokünstlerInnen wären, sondern wirklich manchmal ist es einfach nur die Art, wie sie eine Geschichte erzählen oder irgendwie eine coole Idee hatten und dann was erklären. Oder es gibt auch eben total spannende so Strategy-Influencer, die dann auch so Nischenthemen irgendwie erklären, was ist ein Trend oder was sollte eine Brand nicht mehr machen. Aber die sind dann halt irgendwie 23 und erzählen das auf eine Art, die nochmal total den Kopf aufmacht, wie man auch über Strategie reden kann. Super cool. Das ist was. Und was wir bei uns in der Agentur konkret machen, ich habe so ein Format, unser All Creative Meeting. Das ist einmal alle 2 Monate. Das ist einerseits so ein bisschen Testing Ground und Practice Raum für jüngere Leute in der Agentur mal zu präsentieren von einer größeren Gruppe mit so mittleren Stakes. Ne? Es ist eine größere Gruppe, also muss mir das schon irgendwie gut vorbereiten. Aber es hängt kein Kunde dran. Es ist nicht schlimm, wenn es irgendwie nicht klappt oder irgendwie und du kriegst irgendwie wohlwollendes Feedback und so. Das ist ganz schön. Aber was wir da auch oft machen, ist, dass Leute ihre privaten Projekte präsentieren. Einmal hat ein ECD über seine, der macht so mit Synthesizern und so elektronische Musik und hat irgendwie sein Setup vorgestellt und wie er das verkabelt und wo er die Geräte kauft und hat dann am Ende auch eine kleine Live-Session irgendwie gespielt. Ich habe über eine Reality-Show erzählt, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe, die auch so ein halb privates Projekt irgendwie war. Und das ist so ein bisschen mein Trigger hoffentlich für die Leute, just make a thing. Wenn du irgendwas cool findest, wenn dich irgendwas interessiert, just go ahead and make a thing. Mach das TikTok, mach das Instagram-Video. Das ist auch ein wichtiger Outlet für uns als Kreative.
So, ich habe viele Fragen. Okay. Neugierig. Jetzt, also Reality, was war das für ein Format?
Das hieß Let's Get Real. Das ist leider nicht mehr auf YouTube, weil sich die DarstellerInnen verstritten haben, wie das so dazugehört bei einer Reality-Show. Die war tatsächlich unerfolgreich. Die hat 4 Millionen Views damals eingesammelt. Und der Main Star war Senna Gamur damals.
Ach, witzig. Warst du da mit vor oder hinter der Kamera?
Hinter der Kamera, ich habe produziert, ich habe geschrieben. Es gibt auch so eine random lustige Story, wo ich auch mal 2 Stunden Regie führen musste, weil die Regisseurin verhindert war. Aber ja, ich war hinter der Kamera.
Okay, und jetzt würde mich auch noch interessieren, weil du hast ja wirklich von Entertainment eine Menge Ahnung. Was ist aktuell so deine favorite Streaming-Show?
Ich mochte Paradise richtig gerne, ist auf Disney, ist so ein bisschen Dystopian, Sci-Fi, genau mein Genre, liebe ich. Ich bin übelst spät, aber ich bin total drin, die Drive to Survive Formula One Reality Show auf Netflix ist die. Ich habe mich immer gewehrt. Mir haben ganz viele Leute gesagt, das ist total geil, du musst das gucken. Aber mich interessiert Formel 1 eigentlich nicht. Deswegen, ich so, ja, okay, nee. Und dann war ich irgendwie, hatte ich nichts mehr zum Gucken, habe ich das einfach mal angemacht. Das ist richtig, richtig gut und richtig, richtig spannend. Ich kann das nur empfehlen.
Ach, sehr schön. Sag mal, die vielleicht von der Inspiration nochmal dann zu den, in Anführungsstrichen, kreativen Ergüssen und zur Frage des kreativen Produkts und auch vielleicht der Zukunft des kreativen Produkts jetzt. Haben wir über TVC gesprochen, wir haben gesagt, es geht im Prinzip um, du hast es so schön genannt, an der Front stehen, also direktes Feedback auf Social bekommen, dann optimieren, Sachen machen, die die Leute interessant, lustig finden, vielleicht ein bisschen crazy, aber auf jeden Fall die anschlussfähig sind in den Communities. Ist es, also müssen wir noch offener denken, wenn wir jetzt nochmal an den Druck und den heißen Atem von Gen AI im Nacken denken, müssen wir das, wie soll ich sagen, kreative Produkt noch offener denken, dass wir uns Produktinnovationen öffnen, dass wir eher über, weiß ich nicht, Real-Life-Experiences nachdenken. Also, weil wir Kreativagenturen sind ja schon immer noch so sehr in dieser Kampagnen- oder zumindest Always-on-Social-Ecke. Aber wie weit haben wir uns schon realistisch geöffnet und wie weit geht es vielleicht auch mit den Skills und der Prägung, die wir haben?
Ich glaube, ja, wir müssen uns öffnen. Ich glaube, dass eigentlich die Herangehensweise sein müsste, was ist das Businessproblem, das wir lösen wollen und was ist die kreative Antwort darauf? Und manchmal ist die so einfach wie, es ist eine E-Mail-Kampagne und dann ist das auch okay. Und ich habe übrigens meine Liebe für CRM entdeckt, finde das super spannend. Aber manchmal ist die Antwort eine E-Mail-Kampagne und manchmal ist die Antwort, nee, wir müssen all in 360, wir blasen hier auf allem, was wir haben und wir machen das Ding richtig groß. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, ne, auch worauf steht Gen Z und was sind so die Entwicklungen in der Welt, ich glaube, das ganze Thema Offline ist auch super, super spannend und gehört auch irgendwie wieder dazu. Und darüber kann man auch mal nachdenken wieder.
Mhm. Ja, gerade wenn du gesagt hast, eine gute Kreation wird persönlicher. Es gibt ja nichts Persönlicheres als eine Offline-Experience mit Menschen, die man teilt und sich an diese Momente erinnert. Ne?
Glaube ich auch. Ja.
Bärbel, du sahst eben so aus, als wenn du einen Gedanken hast. Magst du direkt rein?
Nee. Ich habe zugehört und reflektiert überlegt, wie ich jetzt den Schwenk nochmal kriege, weil wir ja nochmal über den ADT sprechen wollten und habe
gedacht. Ja, dann schwenk doch einfach. Jetzt haben wir ihn hier.
Wo war denn jetzt wieder die Überleitung hin zu diesem schönen Thema, das wir vorher hatten? Ja, reden wir einfach mal drüber. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass du beim Deutschen Digital Award in der Jury warst. Das fand parallel statt zur ADC-Jury. Also du hast ADC sausen lassen für den DDA. Und da würde mich einfach mal interessieren, hat das einen bestimmten Grund?
Ja, jetzt muss man sagen, der Termin vom ADC dieses Jahr lag ja wirklich so ungünstig, wie es nur geht. In Hessen waren Schulferien, das heißt, ich hatte einige Mitarbeitende, die da irgendwie verpflichtet waren und nicht fahren konnten. Parallel war Dubai Links Festival, da sind ja auch irgendwie zumindest ein paar Deutsche auch in der Jury gewesen. Ich habe das auch gemacht. Und dann eben parallel Deutscher Digital Award. Und ich habe mich entschieden, ADC nicht zu machen, weil meine Jury-Experience, und ich schätze die jedes Mal sehr, die Qualität der Jury-Experience hängt für mich total an der Qualität der Gespräche. Und die Qualität der Gespräche ist für mich am höchsten, wenn ich einen Raum habe von Menschen, die ich nicht immer wieder sehe, oder einen Raum von Menschen, mit denen ich noch nie gesprochen habe, oder einen Raum voller Menschen, die einen völlig anderen Background haben als ich. Und da rankt der ADC für mich gerade nicht so hoch.
Also eine zu homogene Gruppe, deiner Meinung nach?
Das ist so meine Experience, ja.
Du hast ja in der Vergangenheit auch schon Kritik am ADC geübt. Hast du dir mal überlegt, wieder auszutreten?
Ja, habe ich mir überlegt, aber das ist nicht so im Sinne der Netzwerkagentur, wenn wir mal ganz, ganz offen miteinander hier sind.
Okay. Was hältst du denn generell von Kreativwettbewerben und den dazugehörigen Rankings? Also für Ogilvy ist das ja schon ein großes Thema. Und im Verbund mit Think hat eure Gruppe dieses Jahr sehr gute Chancen, da ganz weit nach oben zu schießen. Wie siehst du dieses Spiel?
Auch wieder so ein typisches Mixed Feelings Thema, ne? Also, du hast einerseits ein sehr wertschätzendes Element und ich glaube, das ist so auf einer persönlichen Ebene für Kreative, aber natürlich auch auf einer Karriereebene für Kreative schön und ein gutes Gefühl, und es ist toll, wenn sich andere Kreative und vielleicht auch erfahrenere Kreative als du selber bist mit deiner Arbeit auseinandersetzen und am Ende irgendwie so ein Raum entscheidet, ja, das war eine richtig gute Arbeit im Sinne dieser oder jener Kategorie. Da ist was Tolles drin. Und dann gibt's aber auch eine Wahrheit in diesem Award Game, und die ist Geld. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob es nicht auch eine Frage der Mathe ist, wo wir ranken auf diesen Listen. Natürlich, ich brauche die Kreation, um anzutreten, aber wie oft ich dann den Case einreichen kann und in wie vielen Kategorien und wie international und was hat welches Multiple und mache ich hier noch das, und wenn ich in Cannes noch das mache, aber da noch das kriege, ja dann, also so, ne? Das heißt, sind die Top 10 Arbeiten des Jahres wirklich die Top 10 Arbeiten des Jahres, oder sind die Top 10 Arbeiten des Jahres die 10 Arbeiten, die genug Power dahinter hatten, um sie einzureichen? Und deswegen, glaube ich, kann man es schon auch immer ein bisschen kritisch sehen und mit einem Grain of Salt, wie man sagt. So, deswegen Mixed Feelings zu den Creative Awards.
Bärbel, wie ist denn deine Sicht? Jetzt frage ich dich mal ungeplant, aber im Sinne von ADC, Anzahl der Kategorien, du bist ja immer die Erste, die das sehr tief unter die Lupe nimmt. Sag mal ganz kurz so dein Summary zum Thema Kategorien, Shortlist. Was ist so dein Eindruck?
Ich könnte jetzt Dora zitieren und sagen, ja, da habe ich auch Mixed Feelings. Ich verstehe, warum der ADT das macht, um eine große Bandbreite abzudecken. Aber ich finde, dass es dieses Jahr einfach viel zu viel ist. Also 296 Arbeiten teilen sich 622 Shortlist-Plätze. Das zeigt das ja schon. Also muss man dazu noch viel mehr sagen? Ich weiß es nicht. Also eigentlich sprechen da auch die Zahlen sprechen auch da für sich. Meines Erachtens sind viele Kategorien redundant und ich halte das nicht für so sinnvoll. Und ich glaube dann bei diesem System punkten halt auch oder stehen hauptsächlich die Sachen oben, die wirklich die meisten Preise auf sich vereinen, weil die Agentur das meiste Geld hatte, es in ganz vielen Kategorien einzureichen. Und ja, deswegen haben wir ja jetzt auch gesagt bei Campaign, wir haben ja jetzt eine Serie und zeigen einfach auch mal Sachen, die vielleicht eben nicht 20 Nägel gewinnen, sondern vielleicht nur einen und trotzdem gut sind, weil das, finde ich, gehört dann schon auch gewertschätzt. Ja.
Ja, und das, wo wir vorhin gesagt haben, mit Blick auf die Qualität, ne, es war jetzt nicht der beste Jahrgang, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also gerade finde ich den Schnitt super krass.
Ja, ich meine, haben wir 296 auszeichnungswürdige Kampagnen wirklich in Deutschland? An wie viele erinnern wir uns denn? Also es ist
true, okay. Ja, stimmt. Wild. Sag mal mit Blick, vielleicht kriegen wir so den Bogen geschlagen, weil ich habe ja vorher vollmundig angekündigt, wir peilen mal so die 45 Minuten an. Mit Blick auf Creative Leadership, Dora, Interesse halber auch mal eine Frage. Mich hat jetzt vor 2 Wochen eine junge Beraterin angeschrieben, die ich nicht kenne, die nicht in meiner Agentur arbeitet, die einfach gesagt hat, sie wurde letztens mal gefragt, ne, hat sie eigentlich Vorbilder, hat sie Mentoren, hat sie Leute, von denen sie lernt? Und dann hat sie gesagt, ja, gut, hier irgendwie so mein Tribe, ne, so die Leute in meinem Team. Und dann, nee, jemand Außenstehendes, jemand Neutrales. Und dann fand ich das echt cool. Dann hat sie sich auf die Suche gemacht und überlegt, woher kriege ich Input zu Themen, die mir wichtig sind, zu Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die teilen irgendwie Werte oder können was ergänzen, was ich nicht habe. Dann hat sie mich einfach angeschrieben und hat gesagt, wollen wir mal Mittagessen gehen oder einen Kaffee trinken gehen? Ich hätte total Lust, dich kennenzulernen. Und dann, das fand ich wirklich cool, hat sie das sofort so erzählt, hat gesagt, was sie umtreibt und hat gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn du meine Mentorin bist. So, und das mochte ich so von diesem Gefühl, die nimmt das selbst in die Hand, die kümmert sich, die macht und tut. Und da wollte ich dich einmal fragen, ne, wie ist das mit Blick auf Kreative? Hattest du einen Mentor, hattest du eine Mentorin? Wie lebst du das auch mit Blick auf junge Talente in der Kreation?
Ja, ich hatte keine Mentorin, keinen Mentor. Es gibt aber so 1-2 Leute auf meinem Karriereweg, denen ich sehr dankbar bin, weil sie offen waren für jemanden mit einem anderen Profil oder der vielleicht auch nach außen ein bisschen anders war als vielleicht Leute, die da schon gearbeitet haben. Und es gab so 1-2 Leute, die einfach mir den Raum gegeben haben oder eine Chance gegeben haben, weil sie vielleicht was gesehen haben, was jemand anders nicht gesehen hat oder vielleicht auch einfach das besser aushalten konnten, die Andersartigkeit, ja. Und da war das Verhältnis gar nicht eins, wo diese Personen mir konkret was beigebracht haben, aber die den Raum geschaffen haben, für mich mal was zu probieren oder wo anzufangen, irgendwo den Job zu machen oder auch eben Leute waren, die, wenn in einem großen Board-Meeting über Beförderungen diskutiert wird, meinen Case gemacht haben und gesagt haben, nee, ich finde Dora gut, auch wenn ihr das vielleicht jetzt alle irgendwie gerade nicht seht. Ich verstehe sie, ich verstehe, was da passiert und ich finde sie gut, ich glaube, die kann was. Diese Leute gab es auf jeden Fall in meiner Karriere und ich glaube, das ist super wichtig und super hilfreich und ich versuche irgendwie auch diese Person zu sein, vor allen Dingen vielleicht für die, die ein bisschen quirkier sind oder die vielleicht nicht auf den ersten Blick super gut ankommen, da irgendwie hilfreich zu sein. Und tatsächlich, mir passiert es auch ab und zu, dass irgendwie junge Leute mich anschreiben und irgendwie eine Frage haben. Ich habe auch, das habe ich jetzt dieses Jahr nicht geschafft, aber das Jahr davor hatte ich auch so 20-Minuten-Slots, wo sich Leute einfach irgendwie Zeit buchen konnten mit mir. Und ich finde es total schön und mache das total gerne. Und ich finde ja auch, junge Leute erzählen mir auch die interessanteren Sachen in Sachen Kreation. Also,
was ja, und du kannst Musik, ja auch
was guckst du auf TikTok? Lernen, ne? Was, ja, voll.
Also deswegen, der Reverse-Ansatz ist ja mindestens so interessant irgendwie. Total, weil du hast ja manchmal auch Themen so, also was muss ich eigentlich machen, damit ich wirklich gute Gesprächsformate eröffne, damit Leute das Gefühl haben, sie können mitgestalten. Ne? Und dann, selbst wenn du es immer wieder intern ankündigst, kannst du so jemanden Neutrales einfach mal fragen, was bräuchtest du denn, damit du das Gefühl hast, deine Meinung ist gefragt. So, das finde ich irgendwie super spannende Reflexionsmöglichkeit. Aber vielleicht, und das war auch so mein Learning, vielleicht müssen wir das offener anbieten. Ne? Also, dass den Leuten total klar ist, wie du auch gesagt hast, 20-Minute-Slots macht's einfach. Also, klar haben wir Zeit dafür.
Ja.
Bärbel, hast du noch irgendwie...
Cool, nee, ich guck mal auf meine kleinen Spickzettel. Wir sind sehr gesprungen in unseren Themen, aber wir haben über alles gesprochen, würde ich sagen. Und es war ganz spannend und wir haben jetzt tatsächlich auch schon wieder die 50 Minuten rum.
Haben wir, guck mal, habe ich doch vorher gesagt. Das super.
Das ist top.
Tausend Dank, Dora, das hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, ich danke euch. Ja.